Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Was war los?
Was war los?
Was war los? Was war eigentlich los?
Wir waren einen Monat in Japan und davor viel mit Vorbereitungen beschäftigt. Wir haben es ja sogar noch geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen, die wir dann aus Japan heraus hochgeladen haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, weil meine Instagram-Werbung hielt sich natürlich in Grenzen, von der Reichweite gar nicht zu sprechen. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie doch noch nachträglich an.
Wie war es für dich? Du warst jetzt zum ersten Mal seit 5 Jahren in Japan, dann auch noch mit Kind.
Ja, das erste Mal mit Kind. Und das war ja auch klar, du bist der Reiseleiter, also bin ich in erster Linie natürlich für unsere Tochter zuständig. Und wie wird das denn die ganze Zeit und wie wird sie wohl reagieren? Und klappt auch alles? Werden wir vielleicht, dann waren wir ja auch noch vor Abreise alle erkältet. Dann hat man noch irgendwie so 2 Tage vorm Abflug oder so angefragt, was denn jetzt ist, wenn wir jetzt den Flug nicht antreten können. Weil unsere Tochter neigt dann dazu, wenn sie erkältet ist, Mittelohrentzündung zu bekommen.
Fieber hatte sie erst und dann,
Und dann haben wir uns auch noch angesteckt. Also da dachte ich jetzt echt schon kurzzeitig, wir müssen alles abblasen. Echt so fix und fertig mit den Nerven. Also es war viel Stress irgendwie im Vorfeld. Und in erster Linie war ich dann einfach sehr, sehr erleichtert, als wir erstmal in München im Hotel angekommen sind. Wir haben am Flughafen in einem Hotel übernachtet. Da war ich erstmal richtig gut gelaunt, weil das ein schönes, großes Zimmer war. Und ich dachte, jetzt ist irgendwie schon mal die erste wichtige Etappe geschafft. Wir sind direkt am Flughafen, morgen früh nochmal schön gemütlich frühstücken und dann in den Flieger steigen. Das war für mich schon eine sehr große Erleichterung, dass ich eben wusste, ich muss jetzt nicht irgendwie einen halben Tag lang bangen, ob wir unseren Flieger kriegen, weil gut, wenn man wirklich jetzt 10 Minuten vom Flughafen entfernt ist, kann nicht so viel schief gehen. Und als wir dann endlich unser Gepäck aufgegeben hatten und durch diese Sicherheitskontrolle sind, war ich in München überhaupt schon mal am Flughafen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, glaube nicht. Das ist ja wieder alles anders, dann mit Kind wird man oft so rausgewunken, gehen Sie doch hier lang. Also immer nett gemeint, weil man meistens dann so Priority Lanes und sowas nutzen darf, aber wenn man eh schon so aufgeregt ist, denkt man, hä, was, oh Gott, was ist jetzt los, wo muss ich hin? Und dann hieß es halt erstmal ja, beziehungsweise da stand einfach kein Flugzeug, also der Abflugtermin rückte ja immer näher und war aber halt kein Flugzeug da und da wurde schon so gemunkelt.
Stimmt.
Eieiei, können wir überhaupt fliegen, wann kommt der? Und dann, ja, dann hatten wir 2 Stunden späteren Abflug. Was dann aber für uns gar nicht mal so schlimm war, weil wir waren immerhin schon da. Es war alles in trockenen Tüchern. Wir hatten so einen Spielplatz direkt neben dem Gate, wo unsere Tochter sich dann nochmal austoben konnte. Das war eigentlich dann ganz gut, glaube ich, im Hinblick auf den langen Flug, dass die davor dann noch so toben konnte. Und als wir dann endlich auf dem Rollfeld waren, da wo dann das Flugzeug beschleunigt, damit es abheben kann, dann kam auch noch ein Gewitter.
Ach ja!
Dann standen wir da und dann kam eine Durchsage, ja, wir können jetzt leider nicht starten, weil hier ist gerade eine Unwetterfront, wir müssen jetzt erstmal abwarten und so. Und nein, was denn noch? Und es hat dann aber eigentlich nur so 10 Minuten oder so gedauert und dann hat man schon gesehen, es wird wieder heller und dann kam auch die Durchsage, also wir dürfen jetzt starten. Und dann hat es endlich geklappt und dann war ich eigentlich sehr, sehr erleichtert, dass wir jetzt erstmal im Flieger sind und in der Luft diesen Flug antreten können. Wir hatten nicht den Superplatz, aber wir hatten eine Reihe für uns zu dritt und so.
Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, jetzt, also dass du das erzählst. Ich vergesse sowas dann immer wieder. Das ist unnütze.
Ja, das will man sich auch damit belasten, wenn man halt 6-mal im Jahr fliegt.
Also nicht
oder
unnütz,
so,
aber,
ne?
Ja, genau.
Ja, das war halt, ich hatte halt davor schon so ein bisschen Sorge, weil da halt immer für jeden Tag so Gewitter angekündigt war für München. Da meinte ich halt schon, hoffentlich können wir überhaupt fliegen, weil es wurden halt auch schon Flüge gecancelt und so wegen Unwetter. Also bei uns ging es dann zum Glück, es war nur so ein kleines Gewitterchen sozusagen. Und der Flug war dann sogar kürzer als erwartet, 12 Stunden. Und ich fand es dann zwar trotzdem, nach einer gewissen Zeit hatte ich auch keine Lust mehr, wie so oft. Ich hatte viel Zeug dabei, aber dann alles so unerreichbar, dass ich irgendwie während des Flugs nicht reingekommen bin. Naja, was man halt dann alles nicht so weiß, wenn man nicht so oft fliegt, ne? Natürlich nicht so perfekt ausgestattet und weiß, was ich wo in welche Tasche für wann packen muss. Und mein erster Gedanke, als wir im Flieger waren und uns an unserem Platz, dann dachte ich so, oh, das ist ja doch ganz schön eng. Ich hatte das halt irgendwie, dachte, man hat halt so viel Platz wie im ICE zweite Klasse oder so, aber es ist ja leider irgendwie halb so viel oder gefühlt ja, halb so ja, viel Platz.
Also sowohl in die Breite als auch nach vorne.
Schon wirklich ganz schön Sardinenbüchse. Also in die Breite ging es immerhin, weil es waren ja nur wir drei.
Genau.
Und unsere Tochter nimmt natürlich nicht viel Platz weg. Also gut, die nimmt viel Raum ein, aber nicht viel Platz weg, sagen wir mal so. Ja, aber gut, wir haben es dann überstanden. Und dann, als wir endlich aus dem Flieger steigen konnten, japanische Luft, japanische Hitze, das war schon schön. Ach, endlich wieder hier. Sanfter Teppichboden umhüllt den Schall.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, der Klang, die Töne sind anders. Ja. Es ist alles wieder so beige und riecht irgendwie anders. Und dann war es natürlich erstmal ungewohnt, weil wir sind ja jetzt immer in einem anderen Hotel. Und dann, naja, hatte ich ja den Reiseleiter meines Vertrauens an meiner Seite, dem ich einfach nur hinterherlaufen musste.
Was war denn das Erste, was dir aufgefallen ist, wo du dachtest, oh, das ist irgendwie anders?
Ja, diese ganze Immigration-Gedöns ist natürlich ganz anders, wir haben ja nicht diese Zettelchen ausgefüllt, sondern du hast uns ja da registriert, wie es ja auch heißt, dass man sich da eben so online registrieren muss vorher. Und da muss man aber trotzdem noch an so komische, wie so Automaten oder sowas, wo man dann mit so einer Gesichtsecke, wo irgendwas gescannt wird und so. Also das hat mich schon wieder total, Gott sei Dank kanntest du das alles schon, da wäre
ja
schon.
Ja, aber du warst schon wieder kurz.
Ja, und dann ging das halt auch oft mit unserer Tochter nicht, weil die ja zu klein ist und dann musste da halt doch wieder an irgendeinen Schalter und so. Also das fand ich irgendwie lästig und stressig, wo ich mir mal so denke, immer diese Japaner mit ihr. Machen die so mal so kompliziert.
Diesen Automaten, ja, ich mag das auch.
Wenn man da auch den Pass vorzeigen muss und so, das dauert dann immer so unfassbar, also so gefühlt so lange. Ich denke mir, was kann man da jetzt so lang machen? Schau doch einfach an. Wir weiß ja nicht, was die machen. Ist ja auch gut, dass die sich Zeit nehmen wahrscheinlich. Aber was ich zum Beispiel sehr angenehm fand, dass man am Flughafen jetzt nicht mehr seine Elektrogeräte und Flüssigkeiten aus dem Handgepäck nehmen musste. Man kann das einfach alles so aufs Band
beim
legen.
Abflug, also beim
Abflug ja. War das ja. Und das war, glaube ich, beim Rückflug aber auch. Das war aber cool, weil man hat man sich viel Arbeit und so gespart. Und dann, was war erstmal anders? Also, wir halt in so einer ganz anderen Neighborhood quasi. Also nicht komplett anders, aber halt nicht mehr da, wo wir früher immer in dem Hotel waren. Da dachte ich erstmal so, als wir aus der Bahn gestiegen sind, wo man jetzt gelandet ist. Ja, wirklich in der allerhintersten Ecke, hier ist ja gar nichts. War ich erst so ein bisschen anti, glaube ich. Aber ich habe auch diese Ecke lieb gewonnen. Die ist mir ans Herz gewachsen und hat mir ihre ganzen positiven Seiten offenbart. Ich lasse mich halt dann auch immer gern blenden, wenn dann da halt jetzt nicht so große Geschäfte sind oder neue Geschäfte oder so oder schicke Geschäfte. Dann denke ich halt so, naja, wo sind wir denn hier jetzt? Jetzt gibt's keinen Family Mart, sondern nur Deli Yamazaki.
Ja, da hast du voll ja groß geschoben.
Mini-Stop. Ja, weil sonst hatten wir immer Family Mart oder Lawson irgendwie.
Ja.
Oder 7-Eleven. Und da dachte ich, oh nee, so komische Popel-Kombinis, die haben ja nichts Vernünftiges und so. Muss ich zugeben. Aber auch die haben ihre Vorteile, habe ich dann gemerkt. Also diese Daily Yamazaki hat irgendwie immer so frische Backwaren, die auch echt so lecker waren. Und schon ganz gute Sachen. Man muss halt so ein bisschen einfach kennenlernen und wissen, okay, der hat vielleicht nicht so viel frisches Obst, dafür hat der halt diese frischen Backwaren und so Zeug, ne? Und der Supermarkt da in der Ecke, das war halt auch nur so ein ganz kleiner, so ein richtig schon fast wie so ein Tante-Emma-Lädchen. Bin dann auch einmal extra in einem Kaufhaus ins Untergeschoss in den Supermarkt, der größer war. Aber letzten Endes habe ich da auch nicht mehr gefunden als in dem anderen. Also irgendwie hatte der zwar mehr, aber das, was ich so konkret gesucht habe, habe ich da auch nicht gefunden. Und manches hat er sogar nicht gehabt, glaube ich, was der Kleine hatte. Also dann dachte ich so, okay, es lohnt sich überhaupt nicht. Ich gehe einfach in diesen kleinen Supermarkt. Letzten Endes hat er alles, was ich brauche. Und zum Teil sogar günstiger. Und, ach ja, genau, stimmt. Das war eigentlich das erste Erlebnis, wo ich so richtig dachte, also was ist denn jetzt los? Das war sowohl beim Check-in an der Hotelrezeption, als auch dann, als ich das erste Mal in diesem kleinen Supermarkt war, dass die Leute, also das Personal hat mich quasi nicht verstanden. Und es lag aber nicht so wirklich daran, dass ich halt nicht so gut Japanisch spreche vielleicht. Sondern das waren halt selber keine Japaner. Und dadurch gab es irgendwie so eine Kommunikationsschwierigkeiten. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es mir vielleicht auch schneller geschaltet. Aber so dachte ich immer so, was ist jetzt irgendwie das Problem? Also die arbeiten auch irgendwie anders, habe ich dann gemerkt. Das ist gar nicht auch, es ist gar nicht nur, dass die halt jetzt mein Japanisch vielleicht nicht verstanden haben oder so, sondern einfach, ich habe halt so eine Erwartungshaltung an die gehabt, die aber quasi nicht kannten, ne? Und nicht wussten, dass ich das von denen erwarte. Also
ich weiß aber, was du meinst.
Aber es war irgendwie, also was an der Rezeption war, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr so genau. Aber im Supermarkt habe ich halt gefragt, ob die Honig haben. Und dann hat die mich halt so total, also hatte ich ja angeschaut, als hätte ich gefragt, verkaufen sie auch Dildos oder so? Dass ich so, also ich war mir aber sicher, dass ich mich ganz normal und korrekt ausgedrückt habe. Dann habe ich nochmal gefragt, haben sie Honig? Und dann meinte sie so, brauchen sie eine Tüte? Was? Nein. Und dann dachte ich, habe ich einfach nur so in mich reingemummelt auf Japanisch, so, ja, okay, sie haben anscheinend keinen Honig. Und dann meintest du halt zu mir, glaube ich, dann später, ja, wahrscheinlich war das gar keine Japanerin, vielleicht, also die konnte dann in dem Fall vielleicht wirklich nicht so gut Japanisch. Und das war so ein Aha-Effekt, dann dachte ich so, ach so, okay, die hat vielleicht wirklich einfach nicht, ne, man, wie es halt dann oft so ist, man kennt halt dann so diese Floskeln, die man halt dann braucht bei dem Job. Und dann kommt einer und fragt halt plötzlich nach irgendeinem Produkt, wo man den Namen vielleicht nicht kennt oder das halt dann doch irgendwie ein bisschen anders ausspricht als sonst die Japaner vielleicht. Und plötzlich ist man so komplett aufgeschmissen, oh nein, was mache ich jetzt? Weil als ich dann in irgendeinem Kombini dann auch nach Honig gefragt habe, so ein junger Typ, oder war offensichtlich ein Student oder so, da sofort dann, ah, okay, ich frage mal meine Kollegin, haben wir Honig? Ja, hier, bitteschön, ist das in Ordnung? So. Also das kann nicht an mir gelegen haben. Ich glaube, die war irgendwie einfach neu im Job und vielleicht sprachlich noch nicht so versiert.
Ja, aber das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass hat eigentlich schon vorher, also vor Corona, das ist ja immer so die Grenze irgendwie, Corona, hat das auch schon angefangen, dass durch diese vielen Kombinis und die Leute, die da arbeiten, diesen alten, aus der guten alten Zeit, diesen japanischen Service, die ist nicht mehr so verbreitet. So Kleinigkeiten, über die man sich früher mal gefreut hat, mit dem Rückgeld, dass das immer so schön gestapelt in die Hand gelegt wird. Und die normalerweise verbeugen die sich halt, wenn man geht, ne? Dann wird halt deren Hände so wie in den,
vor dem Bauch.
Genau. Und dann einmal so, danke, das gibt's fast überhaupt nicht mehr. Wenn das irgendwo passiert, bin ich immer so voll, dann gibt's so ein Feuerwerk in mir. Ach, herrlich. Wie früher.
Ja, stimmt. Also, dass die halt noch so Arigato gozaimashita oder sowas rufen. Ja, es ist schon weniger geworden. Wie wir ja auch mal meinten, ob das vielleicht zum Teil halt auch ist, weil man eben nicht so viel reden sollte während Corona, dass sie halt dann nicht mehr so laut diese Begrüßungsformeln da rausschreien, um weniger Aerosole irgendwie in Umlauf zu bringen. Es tragen ja auch ziemlich viele im Personalbereich noch Masken. Da habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass es mir anfangs dann sehr schwer fiel, die Leute zu verstehen. Oder auch, ich weiß, ich höre halt generell auch nicht gut, aber ich musste öfters nachfragen.
Ja.
Und das war dann aber eigentlich immer gar kein Problem. Da haben die Leute so, waren die schon so gewohnt quasi, dass sie es halt dann einfach nochmal sagen müssen und vielleicht ein bisschen lauter oder so.
Eine Zeit lang war man so gewohnt, die Hotels, wo man hinkommt, die kannten einen und man kannte die Leute auch schon so ein bisschen und das Hotelpersonal kannte einen und dann ging das meistens so ganz gut. Und jetzt sind halt gefühlt immer wieder neue da und auch immer wieder Anfänger, wo du merkst, okay, der ist vielleicht gerade, hat erst vor einem Monat angefangen oder die ist noch nicht so lange dabei. Und wenn die dann auch noch Japanisch nicht als erste Sprache haben, vielleicht können die das trotzdem, aber die meisten Ausländer, die in Japan arbeiten, werden ja auch angestellt, weil sie Englisch können, im Gegensatz zu den Japanern. Und deswegen denken die, glaube ich, auch immer erstmal, dass man Englisch spricht mit denen und dann sind sie nochmal doppelt irritiert, wenn man dann eben nicht Englisch spricht. Es gibt so ein Tourismusbüro in Osaka, wo wir immer unsere Pässe gekauft haben. Und da arbeiten auch schon seit längerem nur noch eigentlich Chinesen und Koreaner anscheinend, was ja auch in Ordnung ist, weil die können halt eben in der Regel, also die da arbeiten, sehr gut Englisch.
Oder ja, und auch
in der Aussprache
gut. Es ist ja auch für Touristen, und da kommen ja wahrscheinlich auch viele Chinesen und Koreaner.
Genau, deswegen, also ist überhaupt nicht schlimm, aber diesmal war es halt echt so, ich kam rein, es war keine Schlange da, aber es standen so drei Leute oder so Kunden halt an der Kasse da. Und die hingen da so halb drüber, so mit den Ellbogen so aufgestützt und waren so ein paar Labern mit den Leuten, die da arbeiten. Das war halt schon, das ist so ein Anblick, das sieht man in Japan normalerweise nicht. Mm. Also das da so, und so. Ich dachte, okay, ich lass die jetzt mal. Ist doch ganz nett, wenn die mal so ein bisschen da so quatschen. Und dann war ich wieder bei jemandem, der anscheinend neu war. Und der hat mich auf Englisch angesprochen, aber ich hatte ja auch schon mal in der Folge erklärt, mittlerweile weigere ich mich, auf Englisch umzuswitchen, weil es mir einfach irgendwie schwerer fällt. Und ich habe keine Lust, da immer dann so hin und her zu switchen. Und dann bin ich halt auf Japanisch geblieben. Das hat irgendwie 5 Wortwechsel gebraucht, bis der dann auch Japanisch gesprochen hat. Weil immer wieder passiv-aggressiv habe ich immer weiter auf Japanisch gesprochen. Und dann, ja, so viele. Also dann wollte er es halt erst nicht so machen. Ich meinte, wir kommen hier seit 10 Jahren und machen es immer so. Ja, da war ich auch zu Unrecht so ein bisschen aggressiv. Aber da können wir ja später noch drauf eingehen, wenn man halt immer so ein 4-jähriges Kind dabei hat, was so kurz, wo man nie so genau weiß, wann ist die Zündschnur abgebrannt, dann ist man halt auch ein bisschen weniger belastbar in solchen Situationen. Für diese Pässe braucht man die Reisepässe aller Teilnehmer. Hab die auf den Tisch gelegt und dann ging dann so ein großes Hallo da so durch die Rezeption. Ah, oh, das sind ja schöne Pässe, so, wow, deutsche Pässe, da war die so total begeistert. Dürfen wir die mal anfassen und mal anschauen, weil ich ja von mir aus.
Ich hätte auch gerne einen deutschen
Pass. Ja, genau, sind die so total auf diesen Pass abgewandt. Ich fand's lustig, also ich fand's nett, aber es war halt eben ein für Japan untypisches Erlebnis.
Es war so ein kleiner Kulturschock eigentlich. Also ich war ja so mit unserer Tochter dabei und hab da halt gewartet in der Nähe. Und hab's halt nicht gesehen, aber gehört und dachte mir auch immer so, was ist denn da los? Jetzt erstens so eine Art von Smalltalk, dann auch noch so laut und so ungeniert irgendwie.
Ja. Ich fand's ehrlich gesagt ganz angenehm. Das war einerseits ist es, glaube ich, tatsächlich, weil es in Osaka ist und die Leute da
sind da ein bisschen anders halt.
Ich höre ganz oft Leute in Japan, wo ich so denke, mein Gott, jetzt sind das schon wieder Chinesen, die sind immer so laut. Und dann höre ich aber genauer hin, dann sind das immer so Tanten aus Osaka irgendwie, weil die auch so von dem Dialekt so ein bisschen anders sprechen. Aber jedenfalls, ja, dann, also es war eigentlich, ich fand es ganz nett dann im Endeffekt, weil der eine kam aus Korea und so, aber es war halt so eine ganz untypische Interaktion irgendwie, ne? Weil wir sagen ja sonst immer, ja, es ist irgendwie, es wird nicht mehr geredet, als was
ja, als unbedingt
sein muss und das und Protokoll so steht fest und da war es halt überhaupt nicht so, da wusstest du nicht, welche komische,
was passiert als nächstes,
ne? Aber dadurch, dass ja dann auch fast niemand da hinter uns war oder so, war es eigentlich ganz nett.
Ja, es war halt auch, das muss man vielleicht auch erwähnen, es war halt am Tag vom Taifun, also es hatte alles zu.
Ja, stimmt.
Nur dieses Büro hatte halt auf und die Bahn dahin, die fuhr auch. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, wir müssen das dahin und diese Fahrkarten quasi holen, die da immer genutzt werden. Und dann waren die vielleicht halt auch einfach froh,
dass mir jemand
dass
kommt.
Überhaupt mal was los ist. Ja. Also ich fand es schon erstaunlich, dass die überhaupt zur Arbeit erschienen sind, weil es hatte halt wirklich eigentlich alles zu an dem Bahnhof. Weil man ja nicht erwarten kann von den Leuten, dass, also es fuhren halt auch viele Bahnen nicht in Osaka und so. Wie sollen die dann zur Arbeit kommen oder zurück, ne? Aber das hatte auf und die waren vielleicht einfach froh. Endlich ein bisschen Abwechslung. Da kann so eine 8-Stunden-Schicht sich auch ganz schön in die Länge ziehen, wenn da irgendwie kein Mensch kommt. Und dann entsteht vielleicht auch so eine besondere Atmosphäre. Also vielleicht hätten sie sonst auch, wäre es ein bisschen weniger Gequatsche und mehr Betriebsamkeit gewesen oder so an einem normalen Tag. Aber vielleicht noch abschließend zum Thema, du weigerst dich dann auf Englisch zu switchen, wenn jemand dich als Ausländer quasi identifiziert und dann auf Englisch anspricht in Japan. Das ist mir dann wiederum sehr positiv aufgefallen. Da war ich irgendwie so genervt, als ich das letzte Mal in Japan war, dass die Leute mich halt dann immer nur so auf Englisch ansprechen oder auch auf Englisch begrüßen und dann Englisch mit mir reden wollen. Das habe ich irgendwie so ein bisschen als Affront empfunden. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders seit der letzten Reise. Und es ist mir aufgefallen, dass das gar kein Problem mehr war. Also die Leute haben mich manchmal auf Englisch angesprochen, dann habe ich auf Japanisch geantwortet und dann, ach so, und dann haben die einfach auf Japanisch weiter mit mir gesprochen. Mhm. Aber das fand ich eigentlich immer sehr angenehm. Und ich fand das jetzt dieses Mal eigentlich auch sogar positiv, dass so viele jetzt Englisch sprechen. Also dass es so ein bisschen mehr, ich hatte oft das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr ein Entgegenkommen den ausländischen Touristen, dass sie auch oft vorbereitet waren mit englischer Speisekarte, auch jetzt in Orten, wo man denkt, okay, hier kommen wahrscheinlich nicht so oft ausländische Touristen her. Also das fand ich eigentlich irgendwie immer so, fand ich meistens nett. Ich habe es irgendwie positiv empfunden, weil ich dachte mir dann nämlich auch, anfangs war ich ja immer so ein bisschen beleidigt, wenn die dann Englisch mit mir gesprochen haben und jetzt denke ich mir, ja, aber man kann sich natürlich auch nicht immer beschweren, dass die kein Englisch können, wenn die dann nie Englisch reden. Die sind ja vielleicht auch froh, ach, jetzt kommt endlich mal ein Kunde, mit dem ich Englisch reden kann und dann spricht er halt einfach auf Japanisch. Ist ja auch irgendwie frustrierend. Man kennt es ja selber, wenn man eine Fremdsprache spricht, dann fährt man in das Land und freut sich, die Sprache zu sprechen und dann klappt es irgendwie nicht. Also man muss ja auch irgendwie üben, ne?
Ich gebe dir da prinzipiell natürlich recht, dass es gut ist, wenn mehr Leute Englisch sprechen. Aber ich bin da selbst immer noch geteilter Meinung. Wenn man jetzt zum Beispiel so Durchsagen in da, wo viel los ist, in irgendwie Tempeln, wo es heißt, hier bitte weitergehen oder so. Dann gibt es einmal die japanische Art, wie sowas gesagt wird. Und die gleiche Person sagt das dann auf Englisch und das ist immer aggro. Neuerdings sagt sogar der Shinkansen, der Zugführer, wenn er seine Durchsagen macht, bei wichtigen Bahnhöfen sagt er das dann auf Englisch durch. Also nicht vom Band, sondern persönlich.
Ja.
Versteht natürlich keiner, weil es halt japanisch-englisch ist, aber trotzdem. Aber es hat immer so einen kleinen, es ist nicht freundlich, der Tonfall ist nicht freundlich. Also vielleicht wäre es zu viel verlangt, in der Fremdsprache auch noch den richtigen Tonfall zu treffen. Das kann natürlich sein.
Ja.
Aber es ist immer so ein bisschen auf Japanisch so, ja, der nächste halt ist dann Nagoya, hier können Sie umsteigen und der Ausstieg ist links. Und dann kommt auf Englisch, ja, jetzt kommt Nagoya, links aussteigen, so ungefähr.
Ja, ja, so ein bisschen ist es so, ja. Hast schon recht, ja. Aber das ist vielleicht auch, weil, wie du sagst, im Japanischen, es ist ja wie so eine eigene Kultur der Durchsagen und Ansagen. Und gerade im Transportwesen gibt es ja wie so eigene Stimmlagen.
Ja, ja.
Das wird ja dann oft nur so gesäuselt. Busfahrer müssen irgendwie immer so komisch nasal sprechen anscheinend. Also und wahrscheinlich denken die halt, naja, es wäre ja irgendwie albern, das jetzt in der fremden Sprache genauso zu machen. Aber für uns ist es dann halt wiederum komisch, wenn es dann in der fremden Sprache plötzlich so barsch ist.
Ja, ja.
Also es wirkt genau. Dann so barsch im Kontrast.
Barsch, wenn man so Kühe antreibt oder so schlechte Arbeiter oder so. So. Jetzt vorwärts! So, hier nicht rumlungern, weil höre ich wahrscheinlich wieder viel zu viel, was da nicht drin ist.
Mhm.
Aber so erscheint es mir oft. Also gerade, wenn es halt eben vor Ort persönlich jemand macht, Männer vor allem.
Es war ja schon in den Medien, 2020 waren ja die Olympischen Spiele in Tokio und da gab es ja schon,
ja.
Die war ja für 2020 geplant eigentlich, die Olympischen Spiele in Tokio. Und da gab es ja schon so eine große nationale Anstrengung, dass jetzt alle, also wir müssen besser werden in Englisch. Da haben ja anscheinend so ganze Firmen dann ihre Bediensteten in so Englisch-Camps geschickt, wo dann 2 Wochen lang durfte nur Englisch gesprochen werden und was weiß ich. Und ich finde, das merkt man halt. Und vielleicht auch, weil die Leute halt zum Teil jetzt eben jünger sind und halt dann vielleicht doch durchs Internet und so, dass halt jetzt nicht mehr so abwegig ist, Englisch zu sprechen. Naja, aber es war jetzt quasi so salonfähig und erwünscht, dass man Englisch spricht. Und so der Staat hat quasi um die Kooperation gebeten, damit die Olympischen Spiele ein Erfolg werden. Traut euch doch jetzt bitte mal alle irgendwie ein bisschen Englisch zu sprechen. Hat dann keiner gebraucht quasi.
Nee.
Aber das Wissen ist jetzt anscheinend da oder die Fähigkeiten. Aber nochmal zum Thema Fremdsprachen, das ist mir jetzt, wie wir drüber reden, auch eingefallen. Das war auch etwas, wo ich verwirrt war und dachte, aha, das war doch vor 5 Jahren noch nicht so. Als ich in der Bahn saß und auf die Anzeige gucken wollte, also da gibt es oft so Bildschirme, wo dann immer angezeigt wird, was kommen jetzt für Stationen als nächstes, wo sind wir gerade, wie viele Minuten sind es noch bis zu den Stationen und so. Da wollte ich halt gucken, wie lange fahren wir noch. Und dann denke ich so, sehe ich schlecht und ich kann diese Schriftzeichen nicht lesen. Was ist das? Was steht denn da? Ich habe schon so an mir selbst gezweifelt. Und dann habe ich erst kapiert, dann hat sich nämlich umgestellt, dass dieser Bildschirm jetzt nicht mehr nur auf Japanisch und Englisch, also halt mit Alphabet, mit Buchstaben, wie wir sie kennen, angezeigt wird, sondern zusätzlich auch auf Koreanisch und Chinesisch. Koreanisch erkennt man ja noch eigentlich ziemlich schnell, aber Chinesisch auf den ersten Blick.
Gerade bei Namen, bei Ortsnamen.
Ja, ja, denke, was sind ja dann auch nur diese chinesischen Schriftzeichen, aber halt in der japanischen Variante. Irgendwie kann ich nichts lesen. Da war ich so richtig irritiert. Ich wirklich kurzzeitig irgendwas mit meinen Kontaktlinsen. Warum verstehe ich nicht, was auf dieser Anzeige ist? Und da dachte ich echt so, das gab's aber früher nicht, dass da immer noch alles auf Koreanisch und Chinesisch steht.
Es gibt schon länger, aber seit wann kann ich nicht sagen?
Ich war ja, wie gesagt, schon 5 Jahre nicht mehr da und mir kam es komplett neu vor, weil ich, wie gesagt, so richtig erst an meinem Verstand gezweifelt habe, als ich da hingeguckt habe.
Aber noch eine kurze Anmerkung zu dem Thema, was du eben meintest, wenn man selber eine Fremdsprache lernt, möchte man die auch anwenden. Da war ich einmal bei McDonald's mit unserer Tochter, weil sie dann kurzzeitig, das war so ihr Safe Space, weil da war es schön ruhig, ne, da konnte man Chicken Nuggets essen. Und haben gesessen, da war so ein Mann ein paar Sitze weiter, habe schon gemerkt, dass der uns manchmal so anguckt, dachte, na, nicht weiter schlimm. Und als wir dann fast fertig waren und er fertig war, stand er auf und kam dann zu uns und hat dann auf Deutsch halt gesagt, kommen Sie möglicherweise aus Deutschland? Hat er halt erzählt, dass er Deutsch lernt, selbstständig, weil er sich für deutsche Kultur interessiert, hört man ja auf eine klassische Musik und so. Da dachte ich echt Respekt, also erstmal den Mut aufzubringen, einfach so zu Leuten hinzugehen und dann auch noch man hat halt gemerkt, es waren schon so Sätze, die er sich, glaube ich, überlegt hat, was mache ich mal, wenn ich so Jiko Shokai, wenn ich mich vorstelle. Und dann irgendwann nach so 3-4 Wortwechseln, dann stand er halt dann nur noch so. Und dann meinte ich so, Dankeschön. Und dann hat er auch so gesagt, Dankeschön, bist du gegangen. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie beendet man denn im Deutschen solche Gespräche eigentlich? Ja, schönen Tag. Also, was ist ein guter Cue, um zu sagen, ich habe das Gefühl, das Gespräch ist beendet. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für diese Begegnung.
Ich finde das Dankeschön eigentlich schon ziemlich klar und deutlich so. Weil ich meine, ihr könnt ja nicht gehen. Also ihr wart ja wahrscheinlich noch am Essen.
Ja.
Der war ja zuerst fertig. Und vielleicht wusste halt selber jetzt auch nicht so.
Wie beende ich das jetzt?
Kann ich jetzt noch was sagen? Oder wie kann ich mich jetzt freundlich verabschieden? Weil stimmt, diese Situation, das habe ich nämlich auch. Das ging mir auch so. Ich habe auch manchmal so ein paar Begegnungen gehabt jetzt auf der Reise. Und da wusste ich dann auch immer nie, wie komme ich jetzt irgendwie freundlich aus dieser Nummer wieder raus? Und bin dann auch oft einfach so, haha, und so weggegangen. Einfach nur freundlich, haha, ja. Und bin dann so, ich muss weg irgendwie. Ja. Weil ich halt auch nicht wusste, was sagt man denn jetzt so? Ja, aber nett mit ihnen geredet zu haben oder so.
Ja, aber das versteht, dachte ich, das ist schon wieder zu kompliziert. Ich wollte
ja und ich weiß dann auch wiederum auch nicht, wie ich das auf Japanisch sagen sollte. Also ich hatte mich ja manchmal auch auf Japanisch mit Leuten dann so unterhalten. Und ja, stimmt, da dachte ich, ja. Aber das ist vielleicht beruhigend zu wissen, dass das irgendwie den anderen, der anderen Seite auch so geht. Wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder aus diesem Gespräch raus? Ja. Vielleicht dachte er sich auch so fieberhaft, nein, was kann ich jetzt sagen, um das Gespräch zu beenden? Ich will nicht unhöflich sein. Immerhin habe ich sie ja angesprochen.
Ja, ja, genau.
Vielleicht hast du ihn da, vielleicht denkt er jetzt, ah, okay, dann sagt man einfach
genau,
Dankeschön.
Genau, das war mein Gedanke. Deswegen hast du ein schlechtes Gewissen, weil das ist ja eigentlich kein, es ist ja jetzt nicht üblich, mit Dankeschön ein Gespräch zu beenden, oder?
Nee. Aber ich finde, in so einer Situation ist das in Ordnung. Weil man könnte ja auch so sagen, ja, danke für das Gespräch.
Ja, 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 genau.
Und dann sagt man halt einfach Dankeschön.
Ja, danke. Dankeschön.
Ja, war nett mit Ihnen zu plaudern.
Ja, ja, so, aber das ist schon dann, wieder so kompliziert.
Ja, eben. Ja. Du willst ja dann auch nicht, dass die anderen fragen. Dann ist man in so einer Nachfrageschleife am Ende. So. Wo wir jetzt gerade dabei sind, als wir mit dem Bus vom Flughafen Hiroshima in die Stadt reingefahren sind, saß neben mir auch ein älterer Herr. Er hat so eine Zeitschrift gelesen und dann irgendwann spricht er mich so an,
ja,
ob ich weiß, was da steht oder so. Und dann war das wie so ein kurzes Gedicht oder so auf Deutsch. Also es war zum Glück ganz, ganz einfach. Also immer so die gleiche Satzstruktur, nur mit anderen, also Nomen quasi. Das konnte ich dann so einigermaßen übersetzen.
Aha.
Und ich glaube, er hatte es eigentlich auch verstanden, weil er konnte offensichtlich ein bisschen Deutsch. Also es war so sein Aufhänger, ein Gespräch mit mir anzufangen, weil er anscheinend gemerkt hat, wir sind halt Deutsche.
Ja.
Und er selber war halt auch schon ein paar Mal in Deutschland, hatte eben auch an der Uni irgendwann, glaube ich, meinte er dann Deutsch gelernt, weil er sich auch für deutsche Geschichte interessiert hat. Mit dem habe ich mich dann eigentlich richtig gut unterhalten, allerdings auf Japanisch. Und da war ich einerseits auch erstaunt, wie gut ich mich auf Japanisch unterhalten kann und wie viel ich auch verstehe. Also ist mir diese Reise irgendwie positiv aufgefallen. Ich glaube, es war auch einfach, ich hatte nicht mehr so diese Erwartungshaltung, ich muss jetzt alles sofort perfekt verstehen. Also es war so ein bisschen, ich hatte diese gewisse Wurschtigkeit, die man oft braucht, damit es dann so entspannt wird. Aber als wir dann in Fujinomiya in dem Hotel waren, habe ich auch im Buffet mich am Frühstücksbuffet so ein bisschen eingemischt in ein Gespräch von einer Japanerin und ihrer Tochter über den Obstsalat. Und dann war die aber so total, oh, sie sprechen ja Japanisch, warum sprechen sie? Also so viel Smalltalk habe ich dann gemerkt, was am Morgen dann eigentlich doch ein bisschen zu viel für mich, so ein bisschen mein Japanisch dann auch wieder nicht. Und dann habe ich die später nochmal getroffen im Aufzug, als wir aber gerade los mussten und schon spät dran waren. Und das war dann irgendwie so eine ganz unangenehme Situation für mich, weil ich dann irgendwie, glaube ich, also ich hatte dann das Gefühl, ich komme so total unfreundlich rüber, aber ich war halt schon so angespannt und unter Zeitdruck und habe dann einfach nur so, ah ja, hallo und so und dann bin dann nur so aus diesem Aufzug rausgestürmt, weil wir halt zu spät dran waren. Ja, diese Smalltalk-Sachen, ne, wo man sich da manchmal so mit so reinreitet.
Du meintest ja im Vorfeld, du willst nicht so viel über Traveln mit Kind erzählen, weil wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die keine Kinder haben und auch es nicht vorhaben oder sich dafür nicht interessieren. Mm. Aber trotzdem sollten wir das nicht unter den Tisch kehren.
Nee, das war ja ein wichtiger Teil oder ein großer Teil, der die Reise ausgemacht
hat. Also ich sag mal, das war schon ganz schön anstrengend.
Ja.
Also die Reise, wie wir sie jetzt gemacht haben, weil wir haben ja zu drei Vierteln die Koyama-Reise gemacht und die Woche davor war im Prinzip auch vom Programm fast wie eine Koyama-Reise. Das ist eigentlich nichts für kleine Kinder.
Also ich dachte auch, ich kann es eigentlich keinem weiterempfehlen. Ich meine, es war ja bei uns diese Sondersituation, du warst ja quasi auf der Arbeit.
Ja.
Und wir waren halt so dabei und es war halt kein Urlaub in dem Sinn. Ne?
Ja, aber das
war
uns ja vorher schon klar.
Ja, ja, genau. Aber was das dann halt schlussendlich in der Realität bedeutet, weiß man dann halt immer erst, wenn man da ist. Und wir wussten ja eben auch nicht, wie unsere Tochter reagiert. Und die war halt dann irgendwie eher so pubertätsmäßig drauf und hatte halt auf nichts Bock und fand alles blöd und hat sich halt eher so verweigert.
Ja, ich habe schon so ein paar Sätze, die ich für den Rest meines Lebens mitnehmen werde. Zum Beispiel, ich hasse alles hier. Oder das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Diese
Japan-Reise. Das Schlimmste an meinem Leben ist, dass ich in Japan sein muss. Ja, solche Sätze durfte man sich anhören.
Jeden Tag.
Also wir waren die schlimmsten Rabeneltern, dass wir unser Kind mit auf diese Reise schleifen. Bei dieser Hitze dann auch noch zu verlangen, dass es läuft oder Treppen steigt. Es war unfassbar viel verlangt. Man muss halt auch sagen, klar, sie war das erste Mal, sie war noch nie da, sie wusste überhaupt nicht, was sie erwartet. Oder sie wollte auch im Vorfeld sich nicht viel damit irgendwie beschäftigen. Wir haben ja schon immer wieder versucht, so mal so Bilder anzugucken oder so drüber zu reden. Das hatte sie irgendwie immer so ein bisschen abgeblockt, hatten wir das Gefühl. Da wollten wir halt auch nicht insistieren. Dachten wir, ja gut, vielleicht ist sie der Typ, der lässt halt eher dann so auf sich zukommen.
Ja, hat sie auch gemacht.
Aber vor Ort war es dann schon anscheinend ein großer Kulturschock, glaube ich, für sie. Und das war natürlich auch irgendwie langweilig, dass sie halt immer nur mit Erwachsenen zusammen war. Also sie hat schon so ein bisschen auch so Spielen mit anderen Kindern vermisst oder überhaupt halt Raum zum Spielen. Es ist jetzt halt auch in Japan, nimmt man ja noch also viel mehr Rücksicht aufeinander als hier in Deutschland. Und wir sind das jetzt zwar nicht so total, ach ja, komm, renn doch mal rum im Restaurant, egal ob die Kellner stolpern. Also
nee, so.
Wir nehmen hier schon auch Rücksicht, aber in Japan ist das halt alles immer noch mal so ein Level höher. Und dann war das natürlich halt auch so eine Umgebung, wo eine große Nein-Umgebung immer so.
Ja.
Nein, nicht so laut sein. Nein, hier nicht rumrennen. Ja. Nein, hier nicht, nein, die Schuhe ausziehen, hier nicht hinsetzen. Und so. Also es gab halt leider wirklich sehr, sehr viele so Situationen, wo man sagen muss, tu dies nicht, tu das nicht.
Ja.
Dann gleichzeitig halt auch keine Orientierung, weil sie ja irgendwie nicht so richtig wusste, was passiert jetzt an dem Tag. Also wollte sie auch oft nicht wissen. Ich hatte vorher extra so ein Reisetagebuch und sowas alles gemacht, aber das ist irgendwie nicht so richtig drauf angesprungen. Und wir wussten ja auch nicht so genau. Also wir hatten uns zwar sehr genau überlegt, was wir jeden Tag mit ihr machen oder was ich dann mit ihr mache und wo wir dazustoßen können oder mitkommen könnten. Aber nachdem sie halt von Anfang an so gesagt hat, es ist viel zu heiß, ich will nicht laufen und so, haben wir halt dann auch anfangs gesagt, naja, okay, dann kommen wir jetzt lieber nicht mit zu dem Ausflug oder gehen halt nicht abends noch essen, wenn das halt irgendwie nur mit so einem Kampf die ganze Zeit verbunden ist. Was dann halt dazu führte, dass ich dann sehr viel auf dem Hotelzimmer saß, gefühlt. Oder einfach immer nur in der Lobby so Essen aus dem Supermarkt oder im Kombini gegessen habe und dann halt echt irgendwann schon total frustriert war, weil ich halt dachte, naja, also so habe ich mir jetzt eigentlich 4 Wochen Japan nicht vorgestellt. Also 4 Wochen auf dem Hotelzimmer sitzen und Supermarktessen in der Lobby essen oder auf dem Zimmer. Das habe ich mir jetzt eigentlich überhaupt nicht drauf gefreut, dass das so abläuft. Dann haben wir halt irgendwie so einen Mittelweg gefunden. Dass man halt einfach gesagt hat, nee, wir gehen da jetzt halt hin. Wir fahren da jetzt halt mit. Ist so, Ende aus.
Es war halt eben so schwierig dadurch, dass nach dieser ersten Woche, da wussten wir dann schon, okay, das wird schwierig.
Also wir waren ja auch alle noch krank, als wir ankamen.
Genau, die erste Woche waren wir alle auch noch erkältet und krank und sind dann auch nochmal quasi rückfällig geworden und so. Aber da wussten wir schon, okay, es wird jetzt kein Zuckerschlecken. Also es ist halt sehr heiß und unsere Tochter geht halt nicht gern zu Fuß, wenn ihr langweilig ist. Sie sagt dann immer, ihr tun die Füße weh, aber eigentlich ist es einfach nur, es ist langweilig. Mhm. Ich kenne es aus meiner eigenen Kindheit. Ich hatte ja schon mal vor 10 Jahren ein Kind dabei in dem Alter. Es war natürlich eine ganz andere Familie, die auch ganz anders mit ihrem Kind umgegangen sind und ein anderes Kind. Aber die hat das, in meiner Erinnerung hat die das alles mitgemacht. Das war für mich halt dann nochmal zusätzlich so, also hat es dann manchmal so schwer zu akzeptieren gemacht, weil ich so dachte, naja, theoretisch geht das. Also man kann so einen Berg hochgehen, auch als Kind. Also jetzt nicht den Fuji unbedingt so, aber klar, natürlich ist jedes Kind anders. Und manche Kinder machen Sachen nur, um ihre Eltern glücklich zu machen und so. Und ist das so vernünftig, weiß man auch nicht.
Ja, aber es war auch so interessant, die Wahrnehmung von den Teilnehmern, wie die unsere Tochter diese Reise mitmacht und meine Wahrnehmung, weil die war halt komplett konträr auf. Die meinten immer nur, ach, die macht ja so toll mit, die beschwert sich ja nie und das ist ja so super, das finde ich ja so klasse, wie die hier alles mitmacht.
Ja, aber es spricht doch für unsere, dass unsere Methode aufgeht zumindest, das von den Leuten fernzuhalten. Das hatten wir von Anfang an gesagt. Wir wollen nicht, das habe ich ja auch den Teilnehmern gesagt, dass die jetzt nicht damit rechnen müssen, dass wir die ganze Zeit da so ein 4-5-jähriges Kind hinterher schleppen, was immer weint und pinkeln muss. Und also so war es ja nicht, aber.
Weint und pinkeln muss.
Ja, das ist ja, das waren ja alles junge Männer, die für die sind Kinder halt das. Also
so
schreien halt und also, machen Schmutz. Und das wollten wir eben der Gruppe nicht zumuten. Darum,
ja. Und gleichzeitig war es ja auch so, dass wenn, dass die Juna ja eigentlich die Teilnehmer ja gemocht hat, hat sie ja auch oft gefreut und ist ja dann auch mit denen dann mitgegangen. Also, nee, ich gehe bei dir so und so an der Hand oder so, hat sich mit denen gern unterhalten oder wollte in der Lobby sitzen, um noch Teilnehmer zu treffen.
Ja, ja, genau.
Also das war eigentlich eher so ein motivierender Faktor, ne? Aber in dem Safe Space bei Mama oder bei den Eltern, da wurde halt dann alles rausgelassen, was halt irgendwie
wie in einer guten Beziehung eigentlich, oder?
unangenehm ist.
Ja, aber halt auch mit immer dem nötigen Drama dabei halt.
Ja, ja, gut, in dem Alter ist es halt dann. Ich meine, klar, sie konnte sich ja auch nicht aussuchen. Ne? Das ist so, als würde jetzt einer kommen und sagen, so, wir fahren jetzt übrigens einen Monat, reisen wir durch Jordanien. Das ist doch super da. Ich kenne auch, ich kann die Sprache, ich kenne mich da aus, war da schon ganz oft, ist ganz toll. Und man selber denkt so, ich habe keine Ahnung von Jordanien, ich weiß gar nichts irgendwie. Also plus halt, es ist halt auch einfach super anstrengend. Also ich empfinde es nicht mehr als so heiß, vielleicht weil ich jetzt halt auch einfach schon so oft da war. Und man, irgendwie gewöhnt man sich halt dran, denkt man so, ja klar, es ist super heiß, ich schwitze einfach nur, weil ich hier stehe. Und ja, so ist es halt im Sommer irgendwie. Ist irgendwie auch ganz schön. Das kann man halt vielleicht erst verstehen, wenn man 5-mal da war oder so im Sommer, ich weiß es nicht.
Man kann festhalten, wir haben alle unser Bestes gegeben. Und wir haben ja so gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal zurück. Und dann gucken wir mal, das abschließende Fazit wird ja nicht gemacht, während irgendwie auf dem Hotelzimmer gerade Landunter ist, sondern im Nachhinein. Ne? Das ist ja, von wem ist das? Von Schiller oder irgend so ein komischer Typ meinte doch, Reisen sind immer erst im Nachhinein schön.
Ja, ja. Das stimmt wohl.
Ein bisschen so ist es ja auch. Und ich glaube, insofern hat die schon viel mitgenommen. Wir haben jetzt dann gesagt, naja, fahren wir irgendwann nochmal und so. Und da hat sie zumindest nicht laut protestiert. Und dann musste ich jetzt am Wochenende, musste ich wieder los nach Frankfurt. Haben sie extra nicht mitgenommen, weil ich meinte, ja, das ist vielleicht jetzt so eine Woche später direkt schon wieder Hotel und wieder Zug fahren und umsteigen. Das war jetzt so anstrengend, einen Monat lang. Da meinte sie so, das war das Beste an der Japan-Reise.
Da, wo es immer den meisten Terror gab,
deswegen.
So ist das bei Kindern, ne?
Ja.
Ach, was habt ihr denn? Das war doch eigentlich ganz nett. Ja. Ich so, oh Gott, ich bin ein bisschen gestorben, so ein Gefühl.
Ja, einmal am Tag mindestens, ja.
Wir haben natürlich auch sehr schöne Sachen zusammen erlebt, da wo es eben auch ein bisschen kindgerechter und kinderfreundlich war. Also immer, wenn wir am Meer Strandurlaub gemacht haben, einen Tag und einen Ausflug oder in dem Hotel mit Swimmingpool, das war auch so für Kinder gemacht. Also der war... Es gab einen Kinderpool, wo sie ohne Probleme stehen konnte und der Erwachsenenpool war auch nur 90 Zentimeter tief. Also es war eigentlich nur ein Planschbecken für Große. Das hat ihr sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, diese Tatami-Zimmer fand sie eigentlich auch toll.
Ja.
Und sie hat ja dann irgendwann mit dir das Rotemburo entdeckt, für sich entdeckt. Also das Onsen unter freiem Himmel im Dunkeln. Wenn die Sterne funkeln. Und das hat dir schon sehr gut gefallen. Und dann ist sie ja auch mit dir tatsächlich ein paar Mal noch ins Onsen und hat dann auch danach, konnte ihr echt immer so beneidenswert relaxen. Die hat immer so noch gepennt.
Ja.
Das ist ja immer so eine Kinderecke mit einem Fernseher oder so Würfeln, so, also so, wo man drauf sitzen kann oder was draus bauen oder so. Das fand die immer ganz toll. Und dann hat sie es irgendwann gemütlich gemacht mit den Sachen, die man da hat, Decken, Kissen und so, und einfach gepennt.
Ja, also es war auch in diesen Badehäusern oder Onsen, das Wasser war ja halt meistens viel zu heiß, leider, aber trotzdem hat sie halt mitgenommen, was sie mitnehmen konnte, also dann war sie entweder nur im kalten Becken. Wir haben insgesamt 4-mal sowas gemacht. Im ersten Mal, es ging überhaupt nicht,
erstmal wo wir zusammen waren. Katastrophe, ja.
Katastrophe. Im zweiten Mal konnten wir dann nachts, da war es dann nicht mehr so heiß in Ueda, da ist sie dann eben voll, so full body rein, fand es super, wollte gar nicht mehr raus. Und beim dritten Mal Fujinomiya, da gab es so, das ist ein sehr großes Badehaus mit ganz vielen verschiedenen Becken, da gibt es auch so Ein-Mann-Wannen.
Ach so, diese Zuba.
Diese Bottiche. Da. Und die sind auch nur so, weiß nicht, 36 Grad oder sowas. Also angenehm. Da ist sie dann auch mit rein. Und beim letzten Mal in Tokio, da war dann leider kein Becken da, was
das war zu
kühl
heiß.
Genug war.
Ja, hatten alle 40
Aber trotzdem, Grad. Da ist sie dann halt immer in das kalte Wasser und hat halt manchmal so mit dieses grundsätzlich Prinzip, dass man da halt so abhängt und chillt und so, das fand sie gut. Ja, das fand sie gut. Auch im ersten Moment wollte sie nicht rein, weil es so stickig war, also feucht und warm. Ich krieg keine Luft. Aber dann ging's irgendwann da drin chillen und dann eben auch dann im Aufenthaltsraum oder so. Das hat ihr schon Spaß gemacht, habe ich das Gefühl. Und noch eine Sache, die ich anders eingeschätzt hätte. Wir dachten ja immer, früher war es so, dass wenn wir mal in der Stadt waren zusammen, in Berlin oder so, dass sie da eigentlich immer sehr viel Spaß hatte. Und wir dachten, ja, das ist so eine richtige Stadtmaus. Und dachten halt auch so, naja, diese Wolkenkratzer und so, das wird sie doch bestimmt alles ganz toll finden. Und das hatte ich irgendwie gar nicht das Gefühl, weil so in den Städten war es ja immer zu stressig, zu laut und dann plötzlich so viele Menschen und dann die Sprache, wo sie eigentlich immer ein bisschen Spaß hatte, waren halt so Tempelanlagen. Auf Miyajima, das fand sie total super. In Fujinomiya waren wir in diesem großen Schrein, da hat sie dann auch die ganze Zeit gespielt. Da bist du dann ja sogar, warst du mal kurz Reiseleiterin, bist mit den Leuten vorgegangen und sie war dann da noch in diesem, auf diesem Schrein, Fuji. Und ich war mit ihr dann ja auch nochmal einfach so irgendwo am Wegesrand an so einem Schrein und das fand sie immer gut. Und sie meinte ja sogar, das hätte sie gern mehr gesehen, solche Sachen.
Ja, weil das war ja, weißt du, noch ganz am Anfang, da sind wir dann zum Senso-Chin in Asakusa, wo es so dunkel war.
Ja, ja.
Und da, es ist ja mega langweilig, warum muss ich da hin? Und als wir dann auf Miyajima waren, da hat sie auch dieser Itsukushima-Schrein, irgendwie nicht die Bohne interessiert. Ich will mit den Füßen ins Meer, ich will ins Meer, alles andere war ja egal. Und dann später, als wir sie dann so überredet hatten, irgendwie dann noch zu diesem Tempel halt zu gehen, das fand sie dann schön. Und das Beste fand sie ja Spenden.
Ja, ja, genau. Also es muss schon so, es muss so eine Mischung aus diesem Schrein und ein bisschen Natur. Also wenn es nur so wie in Tokio jetzt da einfach nur so ein Tempeldinger mitten in der Stadt sind, das ist ja langweilig.
Mhm.
Und es war ja auch, das war ja die zweite Nacht oder die erste Nacht.
Ja,
oder
ja,
so.
Das war der erste Abend, ja.
Da hatte ich schon das Gefühl, das hätte für sie sogar ein bisschen mehr sein können.
Ja, also die Natur fand sie tatsächlich dann besser als die Stadt. Aber ich glaube auch, weil es in der Stadt halt auch immer dieser Druck noch größer war, so nicht laut sein, nicht wegrennen, nicht dies, nicht jenes. Und wenn es natürlich so ein bisschen weitläufiger ist, dann kann man natürlich auch mal rennen oder ein bisschen lauter sprechen oder so, ne? Ohne dass man die Leute halt direkt so stört.
Dass man dann da so Geld hinlegen kann und solche Sachen.
Ja, ja, das fand's ja besonders toll, diesen Jizo da so klein, so Geldstücke irgendwo hinlegen. Da wollte sie dann immer Geld haben. Ab da war sie total geldfixiert und auch ein Geldbeutel mit
Geldstücken. Stimmt, das fing dann auch an, ja.
Ich will wieder spenden gehen. Ja, manches, wo ich dachte, das ist doch irgendwie auch spannend, oder das hat sie halt überhaupt nicht interessiert. Aber es hat auch jeder anders. Geht den Teilnehmern ja genauso, ne? Aber auch wenn man sie dann überredet hat, ne, wir waren ja, seid ja dann auch noch in dieses Fuji World Heritage Center mitgegangen, wo man diese dunkle Rampe da, diese Spiralrampe hochgeht mit so Projektionen. Das fand sie ja auch cool.
Ja.
Aber davor natürlich, nein, ich will auf keinen Fall dahin. Oder das Laternenfest in Hiroshima.
Ja, ja,
das
eben.
Das ist das Allerschlimmste.
Ja, ja.
Warum muss ich dahin?
Aber ja, das ist halt das, ne?
Wenn man dann auch irgendwann gelernt, dann darf man halt, da muss man dann durch. Da muss man sich halt dann diesen Sermon irgendwie anhören. Eine halbe Stunde in der vollen Bahn. Und am Ende findet es nämlich dann eigentlich doch schön. Ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, wir würden in 2 Jahren wiederfahren, wenn alles klappt. Dann ist sie ja auch schon älter, weiß zumindest so ein bisschen, was auf sie zukommt, kennt manches schon, kennt so ein bisschen den Ablauf, die Hotelzimmer, was es so zu essen gibt.
Mhm.
Und dann ist es ja hoffentlich etwas einfacher für sie und gleichzeitig würden wir eben vielleicht auch schauen, dass wir dieses ganze Programm noch etwas mehr entspannen oder vielleicht, dass ich vielleicht sage, wir machen ein paar Tage was ganz anderes. Also wir haben halt so gesagt, kann halt super stressig werden, kann aber halt auch irgendwie entspannter werden, als wir es uns vorstellen. Und dann, es wurde halt dann eher super stressig, aber so das nächste Mal würden wir.
Ja, es hätte aber auch noch viel schlimmer werden können.
Ja, klar, das natürlich auch.
Ja, dann wollte ich jetzt am Ende noch eine organisatorische Sache sagen für unsere kleiner werdende Steady-Gemeinschaft. Ich glaube, wir sind mittlerweile immer noch 8 oder so, erstaunlicherweise, oder 6, irgendwie so. Also ja, wie immer, vielen Dank. Das Geld.
Dankeschön.
Das Geld fließt in die richtigen Kanäle. genau. Ich weiß nicht, ob das alle bekommen haben, aber es kam anscheinend in den letzten Monat irgendwann eine Mail, wo drin stand, dass dieser Steady-Beitrag, den ihr zahlt, dass der erhöht wird. wegen Inflationsausgleich und so und dann entweder zustimmen oder ablehnen. Wenn man ablehnt, wird das Abo quasi gekündigt. Und es war so ein bisschen so ein Missverständnis, weil ich hatte einen Monat vorher diese Mail von Steady bekommen, wo das drin stand. Und ich hatte es auch erst so verstanden. Dann habe ich es aber nochmal gelesen und ich meinte schon zu dir, wir müssen das den Leuten sagen und so. Und dann habe ich es nochmal gelesen, habe es dann aber so verstanden, dass wenn man Steady nicht antwortet, die nicht die Preise erhöhen werden. Stattdessen war es genau andersrum. Ich habe denen nicht geantwortet und die haben einfach die Preise erhöht. Also nicht das, was wir zahlen an Steady, sondern das, was die Abonnenten und die Unterstützer zahlen. Und das wollten wir eigentlich überhaupt nicht. Also es war quasi ein Versehen. Es tut uns leid, wir wollten da jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich mehr Geld abknöpfen. Ne, ist jetzt so passiert. Ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann, ob sich das lohnt oder nicht. Also die, die uns jetzt noch unterstützen, denke ich, so, die sind entweder, weiß nicht, ob die noch leben oder nicht, oder sind halt wirklich so
die haben die hard. Kontrolle über ihr Konto verloren.
Den beiden Eiern da können wir auch noch 20 Cent mehr im Monat geben. Also vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann nicht. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Oktopus zum Frühstück.
Oktopus zum Frühstück. Andreas Koyama zeigt mit seinem Zeigefinger auf das Mikrofon. Ja, was will er mir damit sagen?
In diesem
sagen?
Sinne.
Wann gibt's bei McDonald's auch Oktopus zum Frühstück? Ich muss es noch mehrmals sagen.
Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Magen.
In diesem Sinne, Dankeschön.